Hallo, meine süßen Bienchen. Die heutige Episode ist aus meinem Archiv. Ja, ich mache auch mal eine Ausnahme und spiele euch etwas vor, das ich vor 2 Jahren oder vielleicht sogar schon 3 Jahren aufgenommen habe. Und zwar geht es um das Thema Solidarität am Arbeitsplatz, das ja bekanntlich immer ein aktuelles ist. Ja, und weil ich diese Woche auch mal frei machen möchte, dachte ich, das ist doch eine gute Gelegenheit, diese Episode vorzuspielen, die mir wirklich am Herzen liegt und die ich auch damals selbst sehr gerne gehört habe. Vielleicht wird es euch auffallen, ich spreche heute ein bisschen anders als damals. Naja, aber inhaltlich kann man auf jeden Fall noch was dabei lernen. Gut, das war's von mir. Bis zur nächsten Woche. Bye, bye. Eure Bianca Jankowska.
Welcome to Death, Taxes and Neglecting My Fitness, a podcast about maintaining friends, love and jobs in your 30s.
Ich wundere mich ein bisschen, warum ich das Thema noch nicht angesprochen habe, denn unsolidarisches Verhalten am Arbeitsplatz ist viel häufiger anzutreffen als solidarisches. Und warum? Naja, wir haben von klein auf gelernt, unsere Mitmenschen, unsere Kolleginnen, unsere Freundinnen, unsere Kommilitoninnen als Konkurrenz zu sehen. Wir haben nicht gelernt, uns mit ihnen zu verbünden, sondern es wurde uns eingeredet, dass jede Person mit uns im Raum uns später einmal einen Job wegnehmen könnte. Und dieses Denken lässt sich natürlich nicht einfach so beseitigen. Gleichzeitig möchte ich euch heute ein paar Verhaltensweisen aufzeigen, die im Endeffekt eigentlich euch schaden, weil es verhindert, dass man wahre Solidarität am Arbeitsplatz untereinander entwickelt, sich auch mal abspricht, wie man strategisch zum Beispiel gegen Vorgesetzte vorgeht und am Ende eigentlich nur ein verzweifelter Einzelkämpfer bleibt, der links und rechts um sich geschlagen hat. Folgende Dinge also bitte nicht tun. Erstens, beim Mittagessen oder Afterwork-Bier andere ausquetschen und hinterher beim Chef verpetzen. Was meine ich damit? Vielleicht wart ihr auch schon einmal in der Situation, dass ihr eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen bekommen habt. Ihr habt diese Person in euren Kreis eingeweiht, habt die zum Mittagessen mitgenommen und dann kamen schon die ersten Fragen. Was man genau für Projekte macht, wie viel Zeit man eigentlich so täglich dafür braucht und warum man dieses oder jenes innerhalb des Unternehmens noch nicht angesprochen hätte, denn offensichtlich gibt es da ja Aufholbedarf. Solche Fragen wirken im ersten Moment vielleicht harmlos und man freut sich so ein bisschen, mit einer außenstehenden Person, die man noch nicht so gut kennt, über interne Prozesse zu sprechen, die einen nerven. Aber Achtung! Gerade in den ersten 2, 3, 4 Mittagessen weiß man ja noch gar nicht, was für Absichten die andere Person hat. Und ich bin eigentlich die letzte Person, die sagt, man sollte neuen Mitarbeiterinnen nicht vertrauen, denn prinzipiell tue ich das schon. Aber es kann natürlich trotzdem vorkommen, dass sie euch verplappert. Ihr wisst zum Beispiel nicht, in was für einem Verhältnis die Person zu eurem Chef steht, warum sie angeheuert wurde und warum sie vielleicht sogar jetzt gerade mit euch Mittagessen geht. Obwohl Mittagessen immer aussehen wie Mittagessen, versteckt sich dahinter manchmal ein Mitarbeitergespräch oder eine konkrete Agenda. Gerade im Journalismus zum Beispiel werden Mittagessen auch deshalb ausgehandelt, weil man sich über bestimmte Ressorts austauschen möchte, weil man schauen möchte, wieso seine eigenen Aufstiegschancen gerade stehen und danach sieht man die andere Person 6 Monate nicht mehr wieder. Also passt einfach darauf auf. Nicht immer sind Mittagessen eine freundliche Runde unter Freunden. Also, wenn ihr schon so eine freundliche Runde gebildet habt, passt einfach auf, wen ihr da reinlasst. Wenn ihr schon eure Vertrauenspersonen habt, dann macht es manchmal auch Sinn, so eine Mittagessengruppe geschlossen zu halten, auch wenn es auf den ersten Blick total ausschließend wirkt. Es muss einfach einen Schutzraum auch am Arbeitsplatz meiner Meinung nach geben, wo man sich eben ohne Angst austauschen kann mit seinen Kolleginnen. Und wenn da eine Person ist, die das eben ausnutzt, werdet ihr es zum Beispiel dadurch merken, dass ihr in der Woche nach dem Mittagessen zum Beispiel gesonderte Meetings habt mit euren Vorgesetzten oder sich neue Teams gebildet haben, wo dann ganz plötzlich Aufgaben verteilt werden, die vorher noch gar nicht existierten, weil sich rumgesprochen hat, zum Beispiel, dass XY noch Kapazitäten hat. Ja, da kann man sich dann natürlich fragen, woher kamen plötzlich diese Informationen, weil selbst habt ihr ja nicht mit dem Chef geredet. Also, ihr werdet es merken, falls jemand Informationen nach außen trägt. Und ich würde dann echt meinen, es ist manchmal besser, wie gesagt, Personen nicht mehr zum Mittagessen mitzunehmen. Und das hat nichts mit Mobbing zu tun, sondern das ist ein gewisser Selbstschutz, meiner Meinung nach. Und man muss sich das eben nicht gefallen lassen, dass andere Personen einem das Leben am Arbeitsplatz schwerer machen, als es ohnehin schon ist. Kommen wir zu Punkt 2. Seinen Freundinnen am Arbeitsplatz nicht beizustehen, wenn sie mit paternalisierendem Verhalten konfrontiert und unterdrückt werden. Kennt jeder, man liefert Vorschläge, man hat Argumente, die wirklich valid sind und der Chef fährt einem einfach drüber. Nein, 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 also stopp. Nein, 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 also bitte keine Denkverbote. Sehe ich gar nicht. Also fotografieren kann ja wirklich jeder, da brauchen wir ganz sicher keinen Fotografen für. Ja, solche Sätze fallen auch mal in real life. Und ich finde es immer wichtig, wenn man merkt, dass Chefs sich in paternalisierender Weise über ihre Mitarbeiter stellen, dass man da der Person, die vielleicht das Argument vorgebracht hat, beisteht, dass man sagt, nein, ich finde sehr wohl, dass Fotografie ein Handwerk ist, für das man bezahlt werden sollte. Ich finde nicht, dass es okay ist, dass wir jetzt diesen Task an XY auslagern. Es ist auf jeden Fall wichtig, zur Widerrede anzusetzen, damit die Vorgesetzten merken, hoppala, sie können sich nicht mit einer einzigen Stimme gegen 5 bis 10 Teammitglieder stellen. Gerade in hierarchisch organisierten Betrieben ist sowas wichtig, wobei ich dabei auch sagen muss, die Chance, so etwas zu ändern, ist auch nicht besonders hoch, weil Hierarchien werden ja von oben bestimmt. Und es ist nicht einfach so, dass man dann sagt, hey, ich finde übrigens die Hierarchien scheiße, ich möchte jetzt demokratisch hier irgendein Layout durchsetzen. Sondern ganz oft wird man auch scheitern, aber das Scheitern wird sich dann nicht ganz so zart anfühlen, weil man eben Verbündete im Betrieb hat. Man kann sich danach eben wieder beim Mittagessen darüber austauschen, ohne besagte Person, die das alles sofort wieder dem Chef weitererzählen wird und so über diesen Misserfolg bonden. Ja, auch das ist möglich. Nummer 3. Nachrichten im Urlaub senden. Macht es einfach bitte nicht. Ja, ich weiß, vielleicht hat diese eine Information wirklich nur gerade diese Kollegin, die im Urlaub ist und man möchte ihr unbedingt schreiben, weil man sie nicht findet, in den 100 Dropbox-Unterordnern, aber bitte macht es einfach nicht. Es gibt Studien, die beweisen, dass Unterbrechungen des Urlaubs durch störende Nachrichten aus der Arbeit wirklich schlecht für das Wohlbefinden und schlecht für die Erholung sind und Mitarbeiter sich, ja, die können sich gleich erholen, die kommen nicht zur Ruhe und kommen dann wieder gestresst zur Arbeit. Und das möchte man ja nun wirklich nicht. Außerdem, ja, wenn die Person im Urlaub ist, dann können manche Dinge eben nicht erledigt werden. Es gibt keinen Grund, sich zu stressen. Nummer 4. Bleiben wir doch gleich beim Urlaub. Vor dem Urlaub gibt es nämlich nichts Beschisseneres, als folgenden Satz zu hören. Was? Du gehst schon wieder in Urlaub? Ha, warst du denn nicht gerade erst an der Ostsee, wo die Ostsee schon wieder 17 Wochen her ist und man dafür sich original einen Freitag vielleicht freigenommen hat. Ja, den Kollegen kommt es immer so vor, als ob man gerade im Urlaub gewesen ist, selbst wenn man die letzten 5 Wochen irgendwelche unnötigen Briefings ohne Inhalt abgearbeitet hat, aber ihr müsst darauf nicht eingehen. Sagt einfach nur sowas wie, ja, ich bin nämlich die ganze Zeit im Urlaub. Seit ich hier arbeite, bin ich unentwegt nur in Urlaub gefahren und du wirst es natürlich am besten wissen, denn du beobachtest mich schon seit Tag 1 genau dabei, wie ich meine freien Tage in den Kalender eintrage. Nein, Spaß. Am besten sagt man einfach, ich wüsste nicht, was dich das angeht. Also, wenn man sich traut. Denn solche Fragen stellen natürlich auch wieder nur Menschen, zu denen auch Punkt 1 passt, nämlich diese Menschen, die dich beim Mittagessen belauschen und dann deinem Chef eine E-Mail senden. Genau diese Menschen werden dir auch in diesem pseudofreundlichen Ton am Gang auflauern, vor deinem Urlaub, eine Stunde vor deinem Urlaub, eine halbe Stunde bevor du gehen möchtest, während du deine Sachen packst und dir ein schlechtes Gewissen machen. Denn für sie ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, wie lange man im Büro sitzt. Nummer 5. Fragen, warum man diesen Job macht. Überraschung, man macht den Job vermutlich deshalb, weil man Geld braucht. Die Frage danach, warum man genau diesen Job macht, sei es jetzt, weil man jetzt im Restaurant in der Küche arbeitet oder kellnert oder irgendwo Social Media Management macht, kann ganz unterschiedlich aufgenommen werden, je nachdem natürlich, wer dir diese Frage stellt. Wenn dir jemand diese Frage stellt, der mit dir im selben Boot sitzt und sich mit dir auf derselben Hierarchieebene befindet, ist es natürlich etwas anderes, als wenn dich das ein Senior fragt oder jemand, der klar über dir steht und damit so ein bisschen zeigen möchte, dass du auf jeden Fall unwichtiger bist. Zumindest unwichtiger als die Person, die dir gerade diese Frage gestellt hat, nehme ich mal wieder von oben herab. Darum geht es nämlich ganz oft. Wir sollten nicht nach unten treten. Hat euch das niemand beigebracht? Man tritt nach oben, um bestehende Machtstrukturen zu zerschlagen, und man solidarisiert sich mit seinen Kolleginnen, um so im Kollektiv vielleicht etwas zu erreichen. Aber man behandelt doch nicht die schlecht, die sich ohnehin schon hierarchisch unter einem befinden, schlechter verdienen oder Überstunden machen müssen, die nicht bezahlt werden und mehr oder weniger einfach die ausführende Kraft am langen Ende einer sehr komischen Kette von Aufgaben sind. Was ich auch immer relativ unangenehm finde, ist, gegoogelt zu werden. Nicht, weil ich nicht zu dem stehe, was ich hier so mache, sondern weil sich eben außenstehende Personen ein Bild über mich machen und mich nach meiner Public Persona beurteilen in einem Job, der zum Beispiel gar nichts mit dieser Public Persona zu tun hat oder der gar nichts mit meinem Podcast zu tun hat. Und ja, das trifft wahrscheinlich auch auf andere Felder zu. Gegoogelt zu werden ist immer so ein bisschen wie wenn jemand dir die Hosen runterzieht und dann lacht oder dann sagt, hey, schau mal, wie das ausschaut. Es ist einfach irgendwie, es ist ein ganz komisches Gefühl, dass man da etwas, dass etwas über einen im Internet vorhanden ist, das man der Person jetzt vielleicht so nicht erzählt hätte, und die Person hat trotzdem Zugriff darauf und kann sich eben daraufhin ganz komische Fragen überlegen oder kann sich eben so ein Bild machen, wo wir wieder bei Nummer 5 wären, eben so sich fragen, warum macht diese Person jetzt überhaupt diesen Job? Sie ist doch XY oder sie ist doch schon dort und dort gewesen, und die Person weiß eigentlich gar nichts über die eigenen Beweggründe, und ich finde sowas eben auch einfach unnötig. Also mir ist es lieber, wenn man sich erstmal so kennenlernt und nicht die Person zuerst einen von vorne bis hinten durchstalkt und dann am Tisch mit irgendwas auffährt, das man vor 7 Jahren gemacht hat. Das ist meiner Meinung nach einfach taktloses Verhalten und auf irgendeine sehr weirde digitale Art und Weise respektlos, weil man so das Gefühl bekommt, schon in eine Schublade gesteckt worden zu sein, bevor man sie überhaupt selbst irgendwie aufmachen konnte. So, kommen wir zum konstruktiven Teil dieses Podcasts. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich die Episoden jetzt wieder ein bisschen verringert habe. Also, ich habe 4 Strategien für euch oder 4 Punkte, wie man das Arbeitsklima untereinander verbessern kann und wie man sich solidarisch verhalten kann mit seinen Kolleginnen. Also, erstens kann man sich absprechen, was man mit den Vorgesetzten teilt oder was man den Vorgesetzten mitteilt. Vor allem, wenn man gemeinsam an einem super nervigen Projekt arbeitet, kann man sich so vielleicht auch mal Freiräume schaffen oder gegenseitig den Rücken frei halten. Wenn man nicht ständig reportet, was der oder die andere gerade falsch gemacht hat, natürlich. Also man muss da zusammenhalten und vielleicht auch einmal sein eigenes Ego hinten anstellen, wenn der Mensch, mit dem man da zusammenarbeitet, vielleicht nicht genauso schnell ist wie man selbst. Man sollte sich da nicht ärgern, dass irgendwas langsam vorangeht, sondern sich einfach denken, cool, ich kann heute den ganzen Tag Groschenphilosophin lesen oder hören. Ja, zweitens, man kann Strategien erarbeiten, um die Lohnarbeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Das deckt sich ein bisschen mit Punkt 1, hat aber noch diese Komponente, dass man zum Beispiel eben untereinander abmacht, dass man sich keine E-Mails mehr ab 16 Uhr schickt oder dass man keine E-Mails mehr ab 18 Uhr liest und dass man das von den anderen auch weiß, dass diese Sache eben eingehalten wird. wo wir auch schon bei Punkt 3 wären, eben nach Feierabend nicht über die Arbeit zu sprechen. Das ist auch so ein Punkt, den ich immer wieder betonen möchte. Gerade wenn man sich mit seinen Kolleginnen gut versteht und irgendwie so seine Gruppe gefunden hat, dann würde ich echt empfehlen, dass man sich auch mal über was anderes unterhält, damit die Freundschaft so eine Basis bekommt, auf die man auch später bauen kann. Weil wenn man das Unternehmen verlässt, ist sonst oft die gemeinsame Grundlage irgendwie weg. Und es wäre auch schade. Und außerdem möchte man dann nicht immer nach Feierabend eben noch mit den Ärgerlichkeiten vom Arbeitsplatz durch seine neu gewonnenen Freundinnen konfrontiert werden. Ich weiß nur aus eigener Erfahrung, ich fand das immer super nervig, dann um 21 Uhr noch irgendwelche Screenshots von Chats geschickt zu bekommen, obwohl ich schon längst auf der Couch saß mit einer Tüte Chips. Ja. Und nicht zuletzt sollte man sich meiner Meinung nach aktiv über die Erfolge anderer freuen. Man sollte seine Kolleginnen retweeten und vielleicht nicht den Chef. Für diejenigen, die einen total super Chef oder eine total super Chefin haben, gilt das natürlich nicht. Da darf man auch deren Beiträge retweeten und die supporten, wenn sie wieder auf irgendeinem Panel sitzen. No offense. Aber kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema, nämlich dem Support unter Kolleginnen. Also man sollte sich Herzchen kommentieren und ja, man sollte liken, statt über die anderen zu lästern. Und wenn man vielleicht irgendwo einen Fehler entdeckt hat, den die andere Person gemacht hat, dann sollte man das im Privaten der Person mitteilen und nicht gleich eine E-Mail ans ganze Team senden. Und man sollte sie vielleicht auch nicht auf Twitter outcallen, man könnte eben eine private Nachricht senden. Und das Thema so sachlich und neutral wie möglich angehen, weil natürlich, man identifiziert sich irgendwo mit seiner Arbeit, man ist da oft sehr empfindlich und trotz all der Bestrebungen kann man den Konkurrenzgedanken nicht immer ausstellen. Und ja, es ist wirklich ein bewusster, anstrengender Prozess, sich eben davon zu befreien, zum Beispiel auch seine Freundinnen als Konkurrentinnen zu sehen, dass man wirklich sich freuen kann, dass die jetzt einen tollen Job ergattert haben oder dass es ihnen gut geht mit dem, was sie tun. Und wenn sie das posten, dass man da halt wirklich keine Neidgefühle entwickelt, sondern wirklich liked und sich fürs große Ganze freut, dass da eine Frau zum Beispiel weitergekommen ist, die man sehr mag, selbst wenn es vielleicht im eigenen Berufsleben gerade nicht so toll läuft. Das sind so die Dinge, die ich euch mitgeben möchte. Also nochmal zusammenfassend, die Angestellten oder die Arbeiter sollten sich zusammenschließen, sie sollten untereinander kommunizieren, wie man am besten gegen Vorgesetzte agiert oder ja, wie man sich die Arbeit untereinander möglichst angenehm aufteilt, dass man gewisse Aspekte vielleicht nicht immer den Chefitäten mitteilt, dass man so seinen eigenen Kommunikationskanal vielleicht hat auf WhatsApp, wo die Chefs nicht mitlesen können und das abseits von etablierter Kanäle wie Slack zum Beispiel macht. Ja, man sollte andere nicht beim Mittagessen aushorchen und danach seinem Chef eine E-Mail über freie Kapazitäten der anderen schreiben, woraufhin irgendwelche Bullshit-Tasks verteilt werden, wie gratis Gummibärchen bei Wahlkampffesten. Ja, und nicht zuletzt sollte man wirklich schauen, dass man im Urlaub sowohl anderen keine Nachrichten schickt, nicht die Kanäle von der Arbeit irgendwie checkt, als auch keine Nachrichten an die anderen schickt. Habe ich jetzt dasselbe gesagt? Ich glaube, es ist alles, was ich sagen wollte hier. Ja, damit wären wir auch schon am Ende. Und ich hoffe wirklich, dass euch diese Episode vielleicht weitergeholfen und vielleicht ein paar Denkanstöße gegeben hat. Manche Menschen haben einfach noch nicht geschnallt, dass es nichts bringt, sich gegen seine Kollegen zu stellen, denn am Ende sitzen wir alle am kürzeren Ende des Spätkapitalismus, bis wir nicht selber unsere eigenen feministischen Unternehmen gegründet haben, wo wir uns dann gegenseitig fördern und die besten Aufträge zuschieben. Ciao, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Eure Groschi.
If you enjoyed today's episode, please support our podcast at steady.fm/groschenphilosophin and recommend this episode to a friend.